Wir wollen kurz zusammenfassen, was wir in diesen zwei Abenden davor versucht haben zu erklären. Das ist ein Überblick über das menschliche Wesen. Wir wollen wissen, warum der Mensch in einer Lebenskrise krank wird. Während die Krise ihn körperlich nicht berührt, wird er aber körperlich krank. Das heißt, die körperliche Krankheit kann nur durch das entstehen, wie der Mensch über das Ereignis nachdenkt. Und ich bin davon ausgegangen und gehe immer noch davon aus, alles, was den Körper krank macht, ob es ein Messer ist oder eine Bombe oder ein Gedanke, muss falsch sein. Und so musste ich feststellen, dass unsere chronischen Krankheiten eine Folge sind von Lebenskrisen. Größere oder kleinere. Und ich konnte das in allen Fällen, wo ich selber untersuchen konnte, nachvollziehen. Und ich konnte ein Muster entdecken, das in jedem Menschen immer gleich ist. Und an diesem Muster habe ich erkannt, dass auch die geistigen Prozesse, die in uns stattfinden, nicht subjektiv, sondern objektiv, nämlich gesetzlich vorgegeben sind und funktionieren. Wir wissen alle, dass der Körper gesetzlich funktioniert. Ja? Das kann man alles nachvollziehen. Und jetzt gehe ich noch mal kurz durch, dass wir verstehen, der Geist, der den Körper lenkt, der an der Hirnrinde ist, macht dem Körper den Strom, die Batterie. Ja? Ist der Geist, der den Strom dem Körper bringt. Und er macht dem Strom den Körper durch Entscheidungen, dass ich meine Hand bewege, dass ich sprechen kann, sind nichts anderes als gedankliche Entscheidungen meines Geistes. Ja? Mein Geist muss Ja sagen zu einem Gedanken, dass ich ihn dann aussage. Und dann folgen die Muskeln meiner Stimmbänder genauestens dem Befehl des Geistes. Die Hände folgen, weil sie in demselben Ton etwas ausdrücken wollen. Und so drückt der Geist sich nicht nur in Worten aus, sondern in allem, wie wir uns verhalten. So, alles, was wir im Körper sehen, letztendlich ist ein Ausdruck unseres Geistes. Ich hoffe, dass wir das wirklich verstehen. Unser Körper kann von sich aus nichts tun. Er ist nur ein Instrument. Und ich will vielleicht nochmal, weil wir das schöne Stück am Klavier gehört haben, kann sich ein Klavier selber spielen? Kann es sich? Nein, das ist unser Körper. Unser Körper ist ein Klavier. Die Hirnrinde ist die Tastatur. Der Geist muss nicht ins Klavier gehen und dort die Saiten zwicken und ziehen. Er muss nur auf die Tasten drücken, die verbunden sind mit den Saiten, und so antworten die Saiten entsprechend den Tasten, die der Klavierspieler drückt. Genauso findet das statt in unserem Kopf. Auf Ebene der Hirnrinde denkt der Geist Ja und Nein, und dadurch lenkt er das ganze menschliche Wesen. Und er lenkt es wunderbar. Alle Prozesse des Stoffwechsels in unserem Innersten sind im Gleichgewicht gehalten von dem, was wir denken. Und ich erkläre Ihnen eine kleine Geschichte so zum Einstieg, weil Geschichten müssen uns helfen, den Grundsatz zu sehen. Ja, Geschichten prüfen nichts. Ich bringe Geschichten nicht als Beweise. Ich bringe immer das Gesetz als Beweis. Die Geschichte hilft uns nur, das Gesetz zu sehen. Ich hoffe, dass wir das richtig verstehen. Diese Frau ist 69 und hat Zuckertyp 1. Und sie hat ein Gerät. Und dieses Gerät ist eine Insulinpumpe. Und ihre Insulinpumpe ist so gebaut, dass sie alle 20 Minuten sehen kann, wie ihr Zuckerspiegel ist. Weil sie hat zwei Sensoren in der Haut, in den Armen hinein gepflanzt, die ständig alle 20 Minuten den Ergebnis des Zuckers in den Kapillaren sozusagen, also in der Unterhaut dort, weitergibt. Und als sie zu mir in die Praxis kommt, bin ich natürlich, als sie mir das Gerät zeigt und ich sehe auf dem Display 100, weiß nicht, 67, 65, wie viel der Zucker war, der ist erhöht, aber er ist noch für einen Typ 1 tolerierbar. Man muss nichts unternehmen dabei. Aber als ich das Gerät sehe, komme ich auf eine wunderbare Idee und ich frage die Frau, haben Sie schon mal gesehen, was mit Ihrem Zucker passiert, in dem Moment, wo Sie ein geistiges Ereignis haben? Und sie fällt mir ins Wort und sagt, oh ja, wenn ich höre, dass meine Enkel zu Besuch kommen, freue ich mich. Und was passiert mit dem Zucker sofort? Der Zucker geht in den Normbereich. Er verschwindet plötzlich aus dem Blut und geht dorthin, wo er hingehört. Nur durch was? Durch Freude. Und ich hoffe, wir haben verstanden, der Salomo, und daran sieht man seine außergewöhnliche Weisheit und seine Gottverbundenheit, hat in einem Satz die ganze Medizin zusammengefasst. Und das ist eine Leistung, oder nicht? Er hat gesagt, ein fröhliches Herz gibt Heilung. Und er schreibt viel über die Freude. Und ich musste dasselbe feststellen. Ich habe diesen Satz bei mir in der Praxis als Motto, aber als ich ihn vor 12,5 Jahren an die Wand hing, habe ich ihn nur an die Wand gehängt, weil er schön klang. Hat was mit Medizin zu tun. Ja? Aber ich verstand nichts davon. Nichts. Ich habe ihn aber hingehängt und gesagt, das ist doch gut. Salomo, Sprüche 22, 17 oder 17, 22, ich verwechsel immer, wo das steht. Und ein fröhliches Herz gibt Heilung. Ein niederschlagenes Gemüt vertrocknet die Knochen. Und wenn man versteht, dass aus unserem Knochen- oder Immunsystem fast ausschließlich alle Krankheiten kommen, dann hat das Salomo völlig recht, dass ein trauriger Geist, ein gefangener Geist, die Not des Menschen ist, die über das Knochensystem die Krankheiten in unserem physischen Leben machen. Ich konnte feststellen, dass die Trauer, der Verlust eines geliebten Menschen, der Verlust eines Hauses manchmal oder irgendeines Erbstücks, den Menschen in furchtbare Krankheiten brachte. Körperliche. Es war etwas Geistiges passiert und der Mensch wird körperlich krank. So, diese Frau hat, warum hat sie sich gefreut auf die Enkel? Weil sie ihr eine Schokolade bringen? Warum freut man sich auf die Enkel? Was bringen die Enkel? Sie bringen Liebe. Okay, und dann der Geist denkt, jetzt kriege ich ein bisschen mehr Liebe, nicht? Dann geht er hoch. Der Zucker verschwindet in die Muskeln und er verschwindet aus dem Blut. Aber ich kann auch eine Geschichte erzählen, wo der Zucker steigt, wenn die Enkel kommen. Ja, wo die Dinge sich umgekehrt verhalten. Ja? Deshalb müssen wir ganz genau verstehen, wie der Zucker ist. Ich erzähle vielleicht nochmal eine Zuckergeschichte, die habe ich nicht selber, die hat mein Kollege mal geschrieben und er kam natürlich auf eine falsche Schlussfolgerung, wie wir manchmal können. Er hatte eine Patientin, die langzeit zuckerkrank ist, Typ 1, und er konnte immer feststellen, dass über Jahre der HbA1-Wert 8,5 war, viel zu hoch. Aber er wusste nicht wieso, weil tagsüber waren alle Messungen des Zuckers in Ordnung. Und er wusste nicht, wieso ist der HbA1-Wert so hoch, was passiert. Bis nach Jahren plötzlich entdeckt er, dass seit einem halben Jahr die Zuckerwerte des HbA1 auf 6,5 gesunken war. Konstant. Und er hatte an der Therapie nichts geändert, alles war gleich geblieben. Und jetzt fragt er nach einem halben Jahr, weil er das Er will ja die Lösung irgendwo. Wieso hat sie jahrelang diesen erhöhten Langzeitzuckerwert und jetzt hat sie plötzlich seit einem halben Jahr konstant einen guten Langzeitzuckerwert? Was ist passiert? Und so fragt er sie. Ich möchte Sie warnen, lachen Sie nicht. Sie sagt, vor einem halben Jahr ist mein Mann verstorben. Was war das Problem? Der Mann war nicht wirklich das Problem in dem Sinne. Der Mann war pflegebedürftig und sie musste in der Nacht aufstehen und ihm helfen. Mit wie viel Freude stehen Sie in der Nacht auf, jemandem zu helfen? Ich sage Ihnen, ich hasse es. Ich habe es gehasst, Nachtdienst zu machen. Und wenn dann jemand um 3 Uhr kommt, und da ist mein Zucker auch gestiegen und sagt, mein Ohr pfeift seit einer halben Stunde, sage ich, lassen Sie es doch pfeifen, so kalt. Lassen Sie mich nur schlafen. Wegen so einem Ohrpfeifen kommt man noch nicht um 3 Uhr und weckt den Doktor. Aber so ist der Mensch gewohnt, dass er zum Doktor rennt, wenn es pfeift. Und dann, kommt jemand mit dem Nasenbluten, verstehe ich das? Sag gut, ich bin ja da, ich will ja helfen. Aber kommt jemand mit dem Pfeifgeräusch, dann habe ich mich geärgert, da ist mein Zucker wahrscheinlich hochgegangen. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt in der Nacht manchmal aufstehen. Wir haben jetzt kein Babyphone, sondern ein Seniorenphone, weil meine Schwiegermutter krank geworden ist und Pflege braucht. Und dann, meine Frau macht das dann an und dann höre ich manchmal in der Nacht, wie sie ruft. Ja? So. Eine Frau muss aufstehen, die Arme, und ich bemitleide sie. Aber ich kann mich kaum bewegen. Und ich denke, wenn ich jetzt aufstehen müsste, aber zum Glück will die Schwiegermutter mich nicht haben. So bin ich davon gekommen. Versteht ihr? Sie schämt sich, dass ich sie aufs Klo bringe. So kann sie ihre Tochter aufs Klo bringen und da was machen. So, da bin ich verschont. Aber das ist ein furchtbares Zuckersteigerungssache. Es ist nicht der Schlafmangel. Es ist der Geist, der sich in dieser Situation ärgert und erregt, der den Zucker hochbringt. Leider kam ein Kollege damals auf den Schluss, es war der Schlafmangel. Aber der Schlafmangel kann unseren Zucker nicht in die Höhe treiben. So, es ist unser Geist, der alles lenkt in unserem Körper. Ob wir einen erhöhten pH-Wert haben oder einen niedrigen, ob wir einen erhöhten Blutdruck haben oder einen niedrigen, ob unser Kalium, Natrium, Vitamin, was auch immer es ist, ob unsere Hormone spinnen in den Wechseljahren oder davor mit Menstruationsstörungen. Es ist unser Geist, der das ganze Schiff steuert. Und würde er ein fröhlicher Geist sein, würde er das Schiff gut steuern. Okay? Das ist ganz wichtig. Die Bibel sagt, freut euch, wie häufig? Ist ja der Paulus und der Salomo hatten ähnliche Weisheit. Wie willst du dich alle Zeit freuen? Habt ihr nur Christen, die sich freuen? Die Christen müssen die fröhlichen Menschen sein, oder nicht? Die haben es ja begriffen. Sorgen haben sie wie viel? Keine, weil sie kennen ja die Bergpredigt. Die Sorge sagt in der Bergpredigt, sorget nichts. Und der Christ sagt, ja Herr, Amen. Und geht sofort ans Werk. Widersetzt euch nicht dem Übel, sondern wenn ihr eine auf eine Backe haut, dann gibst du auch die andere. Wenn der eine dir ein Hemd stiehlt, gibst du ihm auch den Rock oder Mantel. Und wenn dir eine zwingt, eine Meile zu gehen, gehst du 2, weil du bist frei. Du segnest, die dich fluchen, du tust wohl denen, die dich hassen und du bist ein Kind Gottes. Sag mal, wie viel Krankheit kann sich an so einen kleben? Von innen heraus. In welche Krise will man den bringen? Womit will man den provozieren? Versteht ihr? Jesus sagt, wenn ihr das tut, dann, wenn der Sturm kommt, bleibt euer Haus stehen. Und der Sturm ist nichts anderes als die Krise. In dieser Bergpredigt ist es die finale Krise, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Jetzt wollen wir den Prozess verstehen. Warum können wir nicht fröhlich sein und ausgeglichen in den schwierigen Umständen. Warum können wir dann nicht genauso schöne Entscheidungen treffen wie davor? Und ich habe versucht, hier diesen Prozess des Unterbewusstseins zu erklären, der nicht wählbar ist. Der läuft so ab. Und Sie selber können es nachvollziehen, Sie müssen nicht glauben, dass es so abläuft, weil Sie können selber sehen, es läuft wirklich so ab. Ich höre etwas und schon gehe ich hier durch. So, ich muss verstehen, was geht in mir vor. Und ich muss diese Prozesse so klar haben in meinem Bewusstsein, obwohl sie unbewusst ablaufen, damit ich mein Leben steuere. Jetzt haben wir gestern Abend gesehen, dass alles geht nach Gewinn und Verlust. Aber ich entscheide, was Gewinn und Verlust ist, je nachdem, nach welcher Gesetzmäßigkeit ich glaube, ich funktioniere. Und da es ja nur zwei Möglichkeiten gibt, der Funktion des Nehmens um zu geben oder des Gebens um zu nehmen, nur diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und wir kommen alle auf die Welt mit diesem Irrtum, in dem wir denken, dass wir etwas zu geben haben, was wir dann geben, und dann schulden uns die Leute das, was wir ihnen gegeben haben. Und jetzt, ich bin als 7-Tage-Adventist aufgewachsen, und als 7-Tage-Adventisten haben wir im Zentrum unserer offiziellen Verkündigung das Gesetz. Und ich muss gestehen, ich habe es erst vor knapp 2 Jahren angefangen zu verstehen, wie das Gesetz wirklich funktioniert. Und ich habe es auch verstanden, dass wir es nicht verstanden haben, genauso wie die Juden es nicht verstanden haben zur Zeit Jesu. So, das Gesetz regelt und soll laut Bibel wo geschrieben werden? Ins Herz. So, und im Herzen haben wir wie viele Tätigkeiten? Nur 2, das Nehmen und das Geben. Mehr Tätigkeiten haben wir im Herzen nicht. Also, wenn Gott die 10 Gebote auf 2 Tafeln schreibt, mit welchem Grund schreibt er sie auf 2 Tafeln? Muss doch einen Grund haben, dass er sie nicht alle auf 1 Tafel schreibt. Hat er nicht genug Platz gehabt? Ja, die 10 Gebote regeln die Beziehungen. Aber wenn wir nur diesen Aspekt sehen, dann bleiben wir recht subjektiv, wenn wir nicht wissen, wozu haben wir die Beziehungen denn? Ja? Das heißt, wir müssen verstehen, welches ist die Rolle der Beziehung in unserem Leben? Welches ist die Rolle der Beziehung zu Gott und welches ist die Rolle der Beziehung zu den Menschen? Und wenn die Gebote und die Tafeln sind so aufgebaut, dass die eine das Geben versucht klarzumachen, wo geben, und das andere versucht klarzumachen, wo nehmen. Ja? Das heißt, wo die Abhängigkeit ist und wo die Unabhängigkeit sein soll. Und seitdem ich die 10 Gebote entdeckt habe, und ich entdecke sie ja Schritt für Schritt, indem ich es immer wieder vortrage und erkläre, bin ich begeistert. Wissen Sie, es gibt einen begeisterten Psalm, der ist der 119. Psalm. Ja? Und dieser 119. Psalm ist so fantastisch, weil er ist ein Begeisterter, der das Gesetz versteht. Er sagt, ich bin klüger als die Alten, weil ich halte mich nach deinen Geboten. So, dieses Gesetz, wenn man versteht in seiner Funktion, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, bringt den Geist in einen sehr ausgeglichenen Denkprozess. Weil er zeigt dem Geist, aha, so ist es und so ist es nicht. Und jetzt schauen wir uns mal, wie das Gesetz aufgebaut ist. Es gibt in dem ersten Tafel 4 Gebote. Und diese Gebote sind ausschließlich oder exklusiv. Es gibt wie viele Götter? Einen. Wie viel sollen wir anbeten? Einen. Wie viele Namen können wir missbrauchen? Einen. Wie viele Tage der Ruhe in der Woche? Einen. So, es zeigt sich ganz deutlich, es gibt eine exklusive Quelle. Und wer ist die Quelle? Kann ja für den Geist nur Gott sein. Weil der Geist kann ja seine Bedürfnisse, Liebe nur aus Gott speisen und holen. So, aber jetzt, wenn wir Gott anbeten, was tun wir? Nehmen wir oder geben wir? Okay, das, die große Not ist, dass wir denken, wenn wir Gott anbeten, wir ihm etwas geben. Also ist Gott uns etwas schuldig. Ja? Ich habe Leute, die sagen, wenn jetzt meine Tochter noch Krebs bekommt, dann glaube ich nicht mehr an Gott. Was, warum glaubt sie an Gott? Um ihm was zu geben. Und so tun die meisten Menschen alle ihre Formen und Riten, weil sie denken, wenn ich das nicht tue, dann habe ich einen Nachteil, dann wird Gott mich nicht belohnen dafür. So, ich möchte klar machen, dass durch dieses Phänomen, dass wir denken, dass wenn wir anbeten, Gott etwas geben, wir sehr im Irrtum sind. Deshalb kommt der Mensch überhaupt in Streit mit Gott. Wisst ihr, wie viele Menschen mit Gott hadern? Ja, weil sie denken, Gott ist ihnen etwas schuldig. Und ich habe es gestern versucht klarzumachen, dass Gott dem Menschen nichts schuldet. Okay? So. Ich muss aber schauen, in der Bibel sagt Gott, er ist das Wasser des Lebens. Was bedeutet Wasser des Lebens? Es ist ja immer ein physisches Symbol für etwas Geistiges, okay? Der Geist braucht doch kein Wasser, oder? So, die Frau am Jakobsbrunnen, kam um Wasser. Was sagte Jesus? Er hat gesagt, ich habe auch Wasser für dich. Von was sprach er? Von was sprach er? Und was ist Wasser des Lebens? Ist Liebe. Weil er sagt ihr, als sie sagt, ja, gib mir. Was sagt er? Geh und hol deinen Mann. Warum hatte sie 5 Männer gehabt? Wo suchte sie das Wasser des Lebens? Bei den Männern. Und Jesus möchte klar machen, ah, du willst das gute Wasser, jetzt muss ich dir aber zeigen, wo es nicht zu finden ist. Und es ist so erstaunlich zu sehen, das physische Wasser trinkt weder sie noch Jesus, aber sie trinken alle das geistliche Wasser. Die Frau sagt, kommt und seht, ob das nicht er ist, der da gesagt ist, der Messias. Und in 2 Tagen nimmt sie den Messias an und das Ganze, ihre ganze Stadt oder das Dorf, was auch immer da war. So, was gebe ich dem Wasser, wenn ich trinke? Kann ich was anbieten? Befriedige ich die Quelle, wenn ich aus ihr trinke? Wir verstehen, dass das Bild ist doch einleuchtend. Gott ist da, dass ich ihn liebe wie Wasser, weil ich ihn brauche. Brauchen wir Wasser? Absolut, weil wir sind abhängig von Wasser. Ja? Wir brauchen Wasser, absolut. Und wir brauchen auch für unseren Geist lebendiges Wasser, das ist die Liebe. Das ist Gerechtigkeit, die Freiheit. Alle unsere geistigen Bedürfnisse sind nur in Gott zu finden. Deshalb gehe ich zu Gott, um sie zu nehmen. Gott sagt, ich bin das Brot. Was gibt man dem Brot, wenn man es isst? Also ich liebe Brot. Bin ja dankbar, dass Brot und nicht Reis in der Bibel steht. Ich liebe zwar auch Reis, aber vom Reis werde ich satt, vom Brot nie. Ja, es ist so. Vom Reis, ich gehe nach Asien manchmal und ich liebe das asiatische Essen, aber wenn ich nach Hause komme, nach 10 Tagen, nach 2 Wochen, wann auch wie so immer ich dort bin, fast das Erste, was ich im Flughafen bin, kaufe, ist ein gutes, frisches Brot. Ja, ich rieche es schon von Weitem, wenn ich komme, weil ich auf Brot stehe. Ja, ich esse mit allem Brot. Ich kann Brot alleine essen. Das schadet, ich bin ein Brotesser. So ist es halt. So, ich bin so dankbar, dass Gott sagt, hier ist das Brot des Lebens. Jesus bietet an und sagt, esst mich, dann werdet ihr leben. Wie viel haben von ihm essen wollen? Von den 5000. Sie gehen alle weg. Nicht einer will das Brot annehmen. Ist doch erstaunlich, oder nicht? So, wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und vom ganzen Gemüte. Das bedeutet, zu welchem Zweck liebe ich Gott? Nur, weil ich ihn brauche. Wisst ihr, können wir Gott hier ausnehmen? Können wir die Quelle hier leer trinken? Ja oder nein? Aber habt ihr schon mal die Worte gehört, jemand saugt aus mir meine Liebe weg? Ja? Habt ihr das schon gehört? Die saugen mich aus. Das sind alles so Irrtümer. Aber sie haben eine Pointe, sie haben einen Sinn, dass wir denken, die Liebe muss man doch irgendwo her holen. Und ich denke, wenn wir verstünden, dass Gott eine einzige Rolle in unserem Leben spielt, und das ist die Rolle des Nehmens. Ich brauche ihn zum Nehmen. Ihn allein. Brauche ich noch jemand anders zum Nehmen? Nein. In der Kindheit braucht, da die Eltern oder die Mutter das Gott darstellt, holt das Kind automatisch von der Mutter. Aber das ist eine Abhängigkeitsbeziehung des Kindes zur Mutter, als ein Bild der Abhängigkeitsbeziehung des Menschen zu Gott. Deshalb ist das Kind wie abhängig vom Leben der Mutter? Ganz abhängig vom Leben der Mutter. So wie wir als Erwachsene alle abhängig sind von Gott. Nur, da Gott uns ja das Brot nur anbieten kann und er das Brot nur anbietet, ist es meine Tätigkeit, es zu gehen, um zu nehmen. Aber damit ich es nehme, was brauche ich? Warum sind die Menschen, als Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Manna, das vom Himmel gekommen ist. Johannes 6 ist eines der fantastischen Kapitel der Heiligen Schrift. Und warum haben die Leute ihn alleine stehen lassen und sind weggegangen, wo er gesagt hat, ich, nicht das Manna, das in der Wüste gekommen ist, das Manna, was in der Wüste fiel, war nur ein Bild für mich. Die Leute, die es gegessen haben, sind alle gestorben. Aber wer mich isst, stirbt nicht mehr. Und die Leute gehen alle enttäuscht weg. Warum gehen sie weg? Ja, nun, wenn wir sagen, sie haben es nicht verstanden, dann würden sie weder hingehen noch weggehen. Sie würden fragen, was hast du gemeint? Aber sie handeln etwas. Sie tun etwas. Was muss ich tun, um etwas zu tun? Ich muss vertrauen. Vertrauen. Und was hatten sie? Hatten sie Vertrauen in die Worte Jesu? Kein Vertrauen. Okay? Deshalb haben sie nicht von ihm gegessen. Aber er fragt dann die Jünger, wollt ihr nicht auch weggehen? Und was sagen die Jünger? Was sagt der Petrus, der Schnelle? Herr, du hast Worte des ewigen Lebens. Wofür? Sie zu essen, sie zu nehmen. Der Jeremia sagt, dein Wort ward meine Speise, als ich empfing. So, wir müssen verstehen, Gott versucht die geistigen Mittel als praktisch physisch darzustellen. Deshalb ist hier Vertrauen entscheidend. Ich muss vertrauen, um zu nehmen. Und vertraue ich nicht, dann nehme ich nicht. Und sie haben Jesus nicht vertraut, dass er der Sohn Gottes vom Himmel gekommen ist, das Manna, das das Leben bringt, haben also nicht an ihn geglaubt und haben ihn verworfen. Und auch die 70 Jünger, die mit ihm gingen, gingen seit dieser Stunde nicht mehr mit ihm. Ja, das ist eine krasse Geschichte, die einmal seine Jünger waren und Wunder gemacht haben, genauso wie die 12. Die Missionare waren, gingen ab diesem Zeitpunkt, zwar etwa die Mitte des Lebens hier, der dreieinhalb Jahre, in der Mitte bringt Jesus diese Krise in Galiläa, damit er seinen Jüngern hilft, festzubleiben. Alle verlassen ihn, die 70 Jünger verlassen ihn, und hier bleiben die 12. Warum bleiben sie? Weil sie sagen, du hast Worte des ewigen Lebens. Sie wissen, woher sie nehmen sollen. Jetzt müssen wir sehen. Der zweite Aspekt ist Nehmen ein Zweck oder, wie soll ich sagen, Ist das Nehmen der Zweck des ganzen Sache oder ist das Nehmen nur ein Mittel zum Zweck? Mittel zum Zweck. Ich möchte das deutlich machen. Es gibt in der Natur nirgendwo, dass man etwas tut, um des Nehmens willen. Alles in der Natur nimmt, um zu geben. Das Nehmen, nicht einmal Menschen, können etwas bauen, das zum Nehmen ist. Versuchen Sie es mal. Alles, was der Mensch schafft, ist pur mit einem Zweck, um zu geben. Um etwas zu geben. Ja, auch die Müllmaschine soll den Menschen etwas geben, nämlich befreien vom Müll. So, wir müssen sehen, alles hat den Zweck des Gebens. Warum machen wir Handys? Zum Nehmen oder zum Geben? Wir müssen teures Geld ausgeben für manches oder Strom zapfen immer wieder an. Aber warum haben wir es? Um zu geben, weil uns das was gibt. Wozu haben wir ein Auto? Dass es uns irgendetwas macht und gibt. So, lasst uns das festhalten. Das ist eines der wichtigsten Prinzipien. Ich muss nehmen, aber nehmen ist nie Sinn und Zweck. Warum wollen Sie in den Himmel? Will jemand von hier in den Himmel? Was will er im Himmel machen? Weil manche fallen, ich will in den Himmel, dort werde ich mit Gott schmusen oder ich weiß ja nicht. Ich meine, in dem Sinne, wir sind mit Gott, alles ist wunderbar und schön. Glaubt ihr, so ist der Himmel? Wenn wir das Gesetz ansehen, wozu gehen wir in den Himmel? Um Gott zu loben? Oh nein, das braucht er nicht. Warum gehen wir in den Himmel? Das ist nur das Mittel, dass wir... Was? Warum gehen wir in den Himmel? Um zu arbeiten. Um etwas zu tun. Einverstanden? Wer will noch dahin? Okay. Versteht ihr? Der Mensch versteht nicht. Wir sind gemacht, um etwas zu tun. Wir gehen nicht in Rente in den Himmel. Da fangen wir jetzt an zu schaffen. Und das schaffen wir aber richtig. Aber ohne Mühe und Last. Aber wir gehen hin, um etwas zu tun. Wir gehen nicht, um Gott anzubeten. Das Ziel des Lebens ist nicht die Anbetung. Können wir das verstehen als Christen? Das Ziel des Lebens ist nie die Anbetung. Das Ziel des Lebens ist das Tun. Die Anbetung ist eine Notwendigkeit für das Tun. Aber in unserem verkehrten Geist denken wir, Anbetung ist Ziel. Anbetung ist nur Mittel, Notwendigkeit für etwas zu tun. Deshalb hat Jesus wie viel gebetet und wie viel gearbeitet? So, ich denke, er hatte besondere Kräfte, da er nie gesündigt hat. Er konnte manchmal die Nacht durch beten. Ich habe es noch nie geschafft. Aber bestimmt kommt die Zeit, wo ich es muss. Weil Not wird kommen, da müssen wir geübt sein im Gebet. Aber er hat gearbeitet tagsüber. Und er hat gearbeitet, bis der letzte Patient weg war. Ja? Er hat sich nicht geschont. Und er hat mit seinen Kräften ist er umgegangen, bis an die Grenze. Und ich denke, das ist Arbeiter. Er kam, um zu dienen, nicht um zu beten. Aber er musste beten, damit er dienen kann. Ich habe Menschen, die kommen zu mir und sagen, meine Beziehung zu Gott ist nicht konstant. Auch ich sage, ich weiß warum. Ich habe eine junge Dame mal gehabt, sie sagt, ich war jetzt auf dieser Konferenz und es war so schön und ich habe angefangen, ein tägliches Gebetsleben und Studium mit Gott zu haben. Aber es hielt eine Woche, einen Monat hat es gehalten. Und dann ist es wieder verflacht. Warum? Das Problem ist, man geht zu Gott, weil man ihm einen Gefallen tut. Man geht zu Gott, um wessen Willen? Um wessen Willen gehe ich zu Gott? Um wessen Willen soll ich zu Gott gehen? Sehen Sie, wir haben dort einige Missverständnisse. Warum hat Jesus gebetet? damit er etwas geben konnte. Jesus nahm vom Vater die Kraft. Er wusste, heute geht es um Zachäus. Oh, klar, heute geht es um Zachäus. Heute gehen wir nach Jericho. Ja? Jesus wusste den Auftrag, den er hatte vom Vater. Er betete mit dem Vater, damit er weiß, was er tun soll und wie er es tun soll. Jesaja 50 beschreibt es ganz deutlich. Er sagt, Gott hat mir eine gelehrte Zunge gegeben, dass ich den Müden zur rechten Zeit ermutige. Jesaja 50, Vers 4. Und ich bin nicht, und er sagt, er weckt mich jeden Morgen. Und er weckt mich, dass ich höre, wie ein Junger hört. Und ich habe mich nicht geschont, ich habe gehorcht seiner Stimme. Jesus war ein Jünger seines Vaters. Er hat ein Gleichnis eines Tages erzählt, wo von einem Mann, zu dem kommen Gäste, und er hat wie viel Brot ihnen anzubieten? Nein, dieser Mann hat Gäste, und es ist um Mitternacht, und er hat ihnen nichts aufzutischen. Und wo geht er hin? Er geht zum Nachbarn, und wisst ihr, warum geht er zum Nachbarn? Weil er kein Brot hat. Wer ist der Nachbar? Wen stellt der Nachbar dar? Im Gleichnis. Gott, den himmlischen Vater, weil die Jünger fragten, das ist in Lukas 11, da ist die Jünger sehen, wie Jesus betet und sagen, lehre uns beten. Und Jesus sagt ihnen das Vaterunser und dann sagt er ihnen dieses Gleichnis und sagt, ihr sollt beten, damit ihr Brot habt für den Nachbarn, also für die Gäste. Aber wir beten für wen? Für uns. Und solange wir für uns beten, werden wir nur ein wenig beten. Weil geht zum uns im Gebet, werden wir nie vorwärts kommen. Es muss um meinen Dienst gehen im Gebet. Ich muss verstehen, und das ist das, was ich in den letzten 13 Jahren in meiner Praxistätigkeit, ich weiß, ich bin morgens furchtbar müde, wenn Gott mich weckt. Aber ich stehe auf. Mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später, weil ich sage, Herr, es ist zu früh. Ich muss aufstehen. Warum stehe ich auf? Weil ich eine Verantwortung habe. Ich kann nicht in die Praxis gehen mit leeren Händen. Kann ich? Müsste ich für mich beten, würde ich sagen, naja, heute, was soll's? Ich bin doch mit Gott verbunden. Aber ich komme dein Patient, ich habe ihm nichts anzubieten. Und Jesus musste jeden Morgen die Kraft von Gott nehmen, die Weisheit, dass er weiß, wie er reden soll mit einem betrübten Herzen. Und was muss ein Arzt wissen? Nicht dasselbe? Er muss wissen, wie er einer betrübten Seele aus der Krise des Lebens heraushilft. So, dafür gehe ich zu Gott. Ich habe mit Gott eine reine Arbeitsbeziehung, keine Schmusebeziehung. Ich mache das sehr deutlich. Ja, manchmal fühlt es sich wohl an. Aber ich gehe dort und es ist eine harte Arbeit. Ich sage, Herr, wie war das gestrige Tag? Wo habe ich mich geirrt? Ich mache eine genaue Analyse des Tages von gestern. Und dann sage ich, okay, wo muss ich was ändern? Wie muss ich helfen? Wie muss ich diese Dinge anschauen, du weißt ja nicht, was du mir heute bringst in die Praxis. Ich brauche deinen Rat. Meine Beziehung zu Gott ist eine Arbeitsbeziehung. Ich brauche ihn, weil er mir eine Aufgabe gegeben hat, die muss ich erfüllen, in wessen Sinne? In seinem Sinne. Und deshalb muss ich zu ihm hingehen, weil ich möchte was geben? Mich oder ihn? Ich möchte natürlich ihn darstellen. Ich möchte den Menschen seine Worte erzählen, nicht meine. Meine werden ihm nicht helfen aus der Krise heraus. So, deshalb lasst uns das klarstellen. Wir sind hier mit einem Zweck. Der Zweck ist nicht nehmen, der Zweck ist geben. Aber damit ich geben kann, muss ich zuerst nehmen. So, ich freue mich übers Nehmen, aber Paulus sagt, geben ist seliger denn nehmen. Und er sagt, wer hat's gesagt? Der Herr hat's gesagt. Aber in den Evangelien steht's nicht drin. Das hat er dem Paulus direkt gesagt. Der Paulus sagt, unser Herr sagt, geben ist seliger denn nehmen. Ich freue mich, wenn ich Einnahmen habe in der Praxis, weil ich dann habe zu geben. Aber wenn ich mich freue, um des Nehmens willen, dann bin ich natürlich betrogen. Und das weiß man nicht immer. Ja? So, deshalb ist es wichtig. Alles, was wir haben, alles, was wir nehmen, ist um zu geben. Nichts ist um zu behalten. Jesus sagt, wer sein Leben behält, wird es verlieren. Wer sein Leben quasi versucht zu bewahren, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Ja, wird es gewinnen. Wird es, weil das Leben ist da, um es zu geben. Oh, wenn wir das verstanden hätten, dann würden unsere Konflikte aufhören. In unserer Arbeit, unsere Krisen kämen zu einem Ende. Weil ich bin da, um zu geben. Und jetzt kommt die nächste Tafel des Gesetzes, die eine fantastische Tafel ist. Und sie ist eine einschließliche Tafel, nämlich inklusiv. Das heißt, wie viel Nächsten muss ich gern haben? Und es ist erstaunlich, der Nächste hat keine Qualität. Der Nächste kann sein ein Räuber, er kann sein ein Schänder, was auch immer. Und was muss ich tun mit ihm? Ihn gern haben. Warum? Weil ich von ihm wie viel brauche? Nichts. Ja? So, hier ist ein Gebot, das sagt Ehre Vater und Mutter. Und die Bibel sagt, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Wofür ist diese Verheißung? Und? Für Gesundheit. Dass es dir wohlgehe und du lange lebst. Was ist Wohlgehen? Gesundheit. Eines der ersten Beobachtungen, die ich hatte in der Praxis, war, dass unsere Krankheiten kommen, weil wir die Eltern nicht ehren können. Weil die Eltern in unserer Schuld stehen. Sie haben mir das nicht gegeben und das nicht und haben mir geprügelt und das und jenes. Das ist unsere große Not. Wir können die Eltern nie ehren, weil wir von den Eltern nehmen. Ja, wir haben Anspruch an die Eltern. Habt alle Ansprüche an Gott. Ihr werdet euch, er kann allen standhalten, aber eure Eltern nicht. So, ehren ist geben. Einverstanden? Was ist Gehorsam? Geben oder nehmen? Was ist Gehorsam? Es ist nehmen. Als Eva gehorsam war der Schlange, hat sie von der Schlange was gemacht? Genommen. Okay? Sie hat der Schlange vertraut. Gehorsam ist immer nehmen. Okay? Nachdem ich mich richte, deshalb soll ich den Eltern gehorsam sein oder sie ehren? Ich soll ihnen nicht gehorsam sein. Als Kind ja, aber als Erwachsener, wem soll ich gehorsam sein? Gott. Weil wenn wir heute den Eltern gehorsam sein sollten als Erwachsene, dann würde so mancher nicht das tun können, was Gott will. Ja? Sondern die Eltern würden sagen, du bist jetzt nur noch bei mir. Oder? Wie sind die Mütter heute? Selbstständig? Oder wollen sie uns haben die ganze Zeit? Ja? So ist ganz wichtig, dass wir verstehen, die Eltern ehren wir, denen geben wir etwas. Und ich habe euch die Geschichte erzählt, der Patientin, die missbraucht wurde von ihrem Vater, und sie sagte, hat der Vater nicht den Grund verloren, dass ich ihn noch ehre, wenn er mich so missbraucht hat? Ist es eine gute Frage? Ist eine gute Frage. Ist der Vater noch meiner Ehre würdig, ist die Frage, oder? Wenn er mich missbraucht hat? Was sagt das Wort? Was sagt das Gesetz? Ja. Weil, wenn ich verstehe, dass ich nichts von mir habe und der Vater nicht meine Quelle ist des Nehmens, dann spielt es keine Rolle, was der Vater je in meinem Leben mir getan hat. Das ist das Gesetz. Ganz einfach. So, es zeigt mir, und Gott hat nur ein Gebot gegeben zum Geben, und das ist Ehre Vater und Mutter, weil alle unsere Probleme beginnen im Elternhaus, weil wir kommen aus Vater und Mutter heraus, kommen wir? Und würden wir hier die Probleme gut lösen, dann könnten wir mit der Frau alles lösen, mit dem Mann alles lösen, mit den Kindern selber alles lösen. Gott packt das Problem an der Wurzel an. Und das ist wirklich hier. Es besteht in der Ehre. Und es ist erstaunlich, dass die Christenheit das nicht kapiert hat. Dass würden wir wissen, was Ehre Vater und Mutter ist, wir enorme Freiheit hätten, in der, im Geist und damit im Körper. Und jetzt kommen 5 Gebote, die sind fantastisch. Die sagen alle dasselbe. Das eine sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und du sollst nicht begehren deines Nächsten, was auch immer er hat. Sagen Sie mir, was sagt, wenn Sie jetzt wissen, das Geben und was sagt dieses Gebot aus? Was sagen diese 5 Warnungen aus? In Bezug auf Nehmen und Geben. Es steht hier, nichts nehmen. Warum tötet jemand? Um zu geben oder um zu nehmen? Warum bricht jemand die Ehe? Warum stiehlt jemand? Das ist selbstverständlich. Warum lügt jemand? Um zu nehmen. Warum begehrt jemand? So, alle diese Sünden tun wir, weil wir an der falschen Stelle nehmen. So, ich habe Ihnen gestern gesagt, an dieser Stelle ist der Kampf. Sind wir, weil hier das Vertrauen ist. Würden wir hier richtig nehmen, wäre alles, was wir tun, richtig. Deshalb sagt das Gebot in 7 Geboten, wo nicht nehmen. Ja? Es sagt im 2. und im 3., dass wir nicht zu fremden Göttern hingehen und dass wir den Namen Gottes nicht missbrauchen. Das sind, mit dem Namen Gottes missbrauchen, ist nicht von ihm zu nehmen, nicht ihm gehorsam sein. So, im 1. Gebot und im 4. sagt er, wo ich nehmen soll. Ja, gedenke des Schöpfers im 4. Gebot und hier bete mich an, weil du bist ein Geschöpf. Wisst ihr, das große Problem ist, wüssten wir, dass wir ein Geschöpf sind, dann hätten wir alle Probleme erstmals gelöst. Aber da wir überzeugt sind, wir sind kein Geschöpf, muss uns Gott das durchs Gesetz zeigen. Und er zeigt es uns durch 2 Gebote, wo er sagt, hier nehmen. Hier nehmen. Die 2 sagen, wo nicht nehmen, fremde Götzen und ungehorsam. Die sagen hier 5 Gebote. Und diese 2 sind 7 Gebote, sagen, nehme nicht an der falschen Stelle. Und es gibt nur ein Gebot zum Geben. Das Gesetz ist fantastisch, weil es konzentriert sich auf das, wo tatsächlich der Kampf stattfindet, nämlich beim Nehmen. Eine kleine Geschichte und dann gehen wir weiter, weil wir müssen ja noch eine Lösung finden. Der reiche Jüngling ist eines meiner Lieblingsgeschichten. Der reiche Jüngling, der gibt uns so viel her. Er kommt zu Jesus und sagt, was soll ich tun, um das ewige Leben zu haben? Was sagt Jesus? Halte die Gebote. Okay? Jetzt sagt er, welche? Welche sagt ihm Jesus? Er nimmt diese Seite. Weil diese Seite zeigt, wen? Diese Seite. Ja? Wäre hier alles in Ordnung, wie wäre diese Seite? Auch in Ordnung. Ja? Das heißt, er gibt ihm aber diese Seite. Und was sagt der reiche Jüngling? Das habe ich alles getan. Also ist er fertig für den Himmel. Jesus weiß aber, dass in seinem Herzen das Ganze anders ausschaut. Weil er sagt, dieses Volk naht sich zu mir mit seinen Lippen, aber in ihren Herzen sind sie ferne von mir. So. Jesus weiß, dass der reiche Jüngling sich betrügt. Also sagt er zu ihm, willst du vollkommen sein? Und an einer anderen Stelle sagt er, eins fehlt dir noch. Oh, was fehlt? Sag, verkaufe alles, was du hast. Und gib's den Armen, damit du einen Schatz im Himmel hast. Und komm und folge mir nach. So fantastisch, oder? Der reiche Jüngling müsste doch begeistert gewesen sein. Sagen, ah, phänomenal, ich habe verstanden, geben ist seliger denn nehmen. Weil Jesus sagt, was sagt er ihm? Gib! Warum geht er traurig davon und kann nicht geben? Nein. Das können wir alles so, ich brauche einen Grund in seinem Herzen. Was hindert den reichen Jüngling, all seinen Reichtum, den Armen, die nicht geschafft haben in ihrem Leben oder die nichts schaffen, warum war er gehemmt, ihnen das alles zu geben? Ihr kommt näher. Bitte? Genau. Wem ist, wo hat er seinen Reichtum? Von wo hat er ihn? Aber was denkt er? Von sich. Wie viel kannst du von dir geben? Versteht ihr? Die erste Idee des Satan in dem Himmel war, er dachte, das Ganze, wie ihn Gott geschmückt hatte, ist sein Eigentum. Besitz ergreifen ist unsere große Not. Und jetzt, der reiche Jüngling kann es nicht geben, weil es sein ist. Und die verdienen es nicht, die da draußen, die nichts getan haben in ihrem Leben. Aber wäre es Gottes Eigentum gewesen, hätte er gesagt, wunderbar, schmeiß es hinaus. Wisst ihr, ich habe ein Gebet. Das habe ich gebetet für meine Kinder. Nicht jede Eltern bitten das, aber ich empfehle es den Eltern zu bitten. Ich habe gebetet, dass meine Kinder nie reich werden. Wisst ihr warum? Es ist schwer für einen Reichen ins Himmelreich zu kommen. Weil er denkt, der Reichtum kommt von ihm. Wenn er aufgerufen wird, es zu geben, kann er es nicht, weil er denkt, es ist sein. Versteht ihr deshalb die Geschichte mit dem Räuber? Die hat bei mir was bewirkt. Wir sollen nicht stehlen, aber wir sollen zu Gott gehen und nehmen, damit wir etwas geben und nie etwas behalten von dem, was uns Gott gibt. Wozu hat er uns die Sexualität gegeben? Zu nehmen oder zu geben? Und wie benutzen wir die Sexualität? Um zu nehmen. Ja? Deshalb ist man unzufrieden. Man sieht nicht, ich habe es eine Gabe bekommen, um sie zu geben. Weil sie kommt von wem? Von Gott habe ich sie empfangen. Wie viel gebe ich in der Sexualität von mir? Oh, es ist Stille, es ist wunderbar. Ist das Subjekt oder wie heißt das, das? Ist die Idee ein bisschen fremd? Wie viel gebe ich von mir in der Sexualität? Nichts gebe ich von mir. Ich gebe nur das weiter, was Gott mir gegeben hat. Für wen? Für meinen Partner. Denken wir so? Ich sage es euch, wir denken nicht so. Aber ich habe angefangen, so zu denken und es macht einen großen Unterschied. Es macht einen großen Unterschied, aber es ist schwer. Weil unser Egoismus sagt, ich habe die Gabe für mich. Und dann streitet man in der Ehe. Ja? Und Frauen haben dann dieses Mittel in der Krise sehr gut. Tür ist geschlossen heute Abend. Kopfschmerzen, was auch immer es gibt. Und dann darbt der andere. Ich kenne diese, ich habe viele Geschichten, viele, viele Geschichten, wo wir uns so verhalten, weil wir denken, wir geben etwas weiter von uns selbst. Natürlich braucht es einen Rahmen und alles ist von Gott richtig dargestellt, aber der Grundsatz möchte ich, dass wir verstehen. Und weil es etwas Körperliches ist, deshalb verwende ich es als Beispiel. Die Sexualität ist uns gegeben worden für den anderen. Sie gehört uns nicht. Ich hoffe, wir können es verdauen, dass wir es auch umsetzen können. Dass wir nicht Gottes Mittel versuchen zu verwenden, um andere zu unterdrücken. Oder uns mit anderen zu befriedigen, was nicht so gegeben worden ist. So. Das Gesetz macht uns klar, wir sind da, um zu geben. Aber solange wir denken, es ist unser, was wir geben, werden wir in der Krise es nicht mehr geben können. Und in der Krise, wenn ich nicht mehr geben kann, gehe ich zugrunde. Und ich möchte beweisen, dass ich etwas geben muss, meinem Körper. Wenn ich Liebesgedanken gebe, dann gebe ich das meinem Körper. Weil aus der Liebe Gottes, die ich meinem Nächsten gegenüber weiterreiche, wird Kraft, wird Energie, Strom wird daraus. Weil die Liebe ist die Lebenskraft. Können wir das? Ja, wenn Gott die Liebe ist und Gott ist Gott, dann wer ist die Lebenskraft? Gott. Gottes Liebe ist das Mittel für unseren Geist, aber es wird auch zum Mittel für unseren Körper. Deshalb können wir jemanden nicht lieben, sind wir Gefangene. Aber wir können nur deshalb nicht lieben, weil wir nicht von der gleichen Stelle nehmen. Deshalb wo kann man sehen, wo jemand nimmt? Wo kann man sehen, wo jemand nimmt? Weil das Nehmen sieht man ja nicht, wie er gibt oder was er gibt. Wunderbar. Man kann nur am Geben sehen, wo man nimmt. Und ich kann das so sehen. Schauen Sie, wenn manchmal, und Sie mögen das vielleicht schwer verstehen, aber ich sage das Beispiel trotzdem. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe eine Sucht. Und zum Beispiel Pornografie. Ich kann nicht aufhören. Und er ist gläubig. Ich weiß, dass die Befreiung ist dann, wenn ich die Quelle der Pornografie löse. Und die Quelle der Pornografie ist die Abhängigkeit von einem Menschen, um zu nehmen. Und dann gehe ich ein bisschen durch die Geschichte und ich sage ihm, okay, wenn du deine Abhängigkeit zur Mutter löst, ist die Pornografie weg. Leicht zu verstehen? Nein, weil wir das Gesetz nicht kennen. Alle unsere Süchte kommen aus dem falschen Nehmen. Sie sind nur eine Folge, dass wir irgendwo nehmen, wo nichts ist. Aber da das Nehmen unbewusst ist, merken wir es nicht. Wir können nur am Output sehen, wie gefangen wir sind. Und dann kann ich sehen, aha, ich nehme von der falschen Stelle. Das ist so entscheidend, dass wir diesen Prozess verstehen. Am Äußeren, am Körper kann ich ablesen, woher ich nehme. Und das Schöne ist, dass ich am Körper feststellen konnte, was Liebe ist. Was muss der Geist imstande sein zu geben? Was beweist allein, dass er aus Gott nimmt und nicht von einem Menschen? Was kann ein Mensch nie und was kann nur Gott? Das ist das, was wir verstehen müssen. So, die Liebe hat und ist unendlich und sie hat zwei Seiten. Ich werde immer am Schluss über die Liebe sprechen, weil um sie geht es ja, nicht? Und könnten wir diese Liebe ausüben in unserem Geist, das heißt geben, dann bewiesen wir, dass wir aus Gott nehmen. Und dann würden wir die Krankheit, die wir uns selbst zufügen, aus unserem Leben verbannen. Sie wäre nicht mehr da. So, sie hat zwei Fundamente, zwei unendliche Seiten. Das eine ist, ich sollte für meinen Nächsten maximales Interesse haben. Das heißt, ich gebe ihm maximales Interesse. So, können wir für einen Menschen maximales Interesse haben? Das heißt, kann der Mensch für eine andere Person ein maximales Interesse haben? Und ich sage es euch, es geht. Der Eifersüchtige kann maximales Interesse haben an seinem Partner. Die Mutter kann maximales Interesse haben an ihren Kindern. Aber was tut der Mensch, wenn derjenige, an dem er maximales Interesse hat, nicht das tut, was er will? Was tut er mit ihm? Er versucht ihn zu dominieren. herrschen, beherrschen, steuern, kontrollieren. Ist das Liebe? Schaut, das ist das, was wir in der Erziehung so furchtbar falsch machen. Eltern sagen, sie müssen ihre Kinder was? Gut erziehen. Erziehen ist da. Aber sie müssen verstehen, was braucht das Kind als Grundsatz für seinen Geist. Es wird nur auf Liebe. Was ist Erziehung? Soll Erziehung Vertrauen gewinnen oder mit der Peitsche erzwungen werden? Vertrauen. Wenn wir wüssten, dass der Geist des Menschen nur durch Vertrauen handeln kann, dann wüssten wir, wir müssen dem Kleinen beibringen, wem er vertrauen soll. Ja? Kann man jemanden zwingen zum Vertrauen? Nein. Aber man kann jemandem helfen, wie er Vertrauen lernt. Und das sollten die Eltern sein. Aber die Eltern kommen. Und wenn das Kind am Computer spielt, ja, was macht das Elternteil? Er versucht das zu erzwingen, dass es nicht geht. Nun, wenn das Kind schon am Computer spielt, sind so manche Dinge hintenrum schief gelaufen. Ja? Man musste von Kind auf sehr genau wissen, wie man das Ganze macht, damit das Kind nicht von etwas abhängig wird, was ihm nicht hilft. Aber jetzt sind wir da. Und ich nehme ein Beispiel aus der religiösen Welt. Eine Mutter hat einen 17-jährigen Sohn und der hat sich verliebt. Und jetzt ist der Sohn ganz verliebt und sagt, das Mädchen heirate ich mit 17. Ist doch süß, oder nicht? Ah, nicht für die Mutter. Wisst ihr, was sie mir sagt? Sag, freu dich doch. Sagt sie, aber wenn ihr mir ein Baby nach Hause bringt, sag ich, dann hast du noch mehr Grund zur Freude. Sie lachen. Sie sieht das nicht so, oder? Warum denn nicht? Das Baby kommt vom Herrn. Aber sie kann das nicht so sehen. Also muss sie den Sohn was machen? Dominieren. Er darf jetzt nicht. Aber der Sohn, ist er haltbar mit 17? Nein. So sind sie dort in der Kirche und der Sohn sitzt zwischen Mutter und Freundin. Weiß nicht, war die Predigt vielleicht langweilig? Auf jeden Fall ergreift den Jungen die Liebe. Und er dehnt seine Hand aus zur Schulter des Mädchens und drückt sie an sich. Wie reagiert die Mutter? Und dadurch, dass sie sagt, ja, empfindet, weiß der Sohn, wie die Mutter reagiert? Weiß er oder nicht? Absolut. Er spürt es, er kennt deine Mutter in- und auswendig. Ist ja auch von ihr herausgekommen. So, er denkt jetzt nicht, meine Mama sagt, oh, wie süß mein Sohn ist. Ja? Ich bewundere ihn. Er muss noch viel lernen, aber ich schaue zu. Weil er darf Fehler machen. Darf ruhig auf die Nase fallen mal. Mal sehen. Aber das können Eltern nicht zulassen. Nicht? Aber Gott kann es. Ist erstaunlich, nicht? Warum kann es Gott? Weil er Liebe ist und wir nicht. So, Mutter will dominieren. Und Sie kennen die Geschichte von letztes Jahr, weil die erzähle ich einmal wieder. Die 70-jährige Mutter, die 72-jährige Mutter, die im Streit ist mit ihrer 48-jährigen Tochter, weil sie den falschen Freund hat. Ist doch süß, oder? Die Mutter sagt, ich habe das erste Mal angesehen, wie meine Tochter den falschen Mann heiratete. Als zweite Mal werde ich es nicht anschauen. Für wen tut sie es? Weiß sie es? Natürlich nicht. Sie ist blind. Sie will das Gute. Sie hat recht. Der Mann ist, der, mit dem sie befreundet ist, hat schon zwei Frauen gehabt und beide haben ihn verlassen. Würden Sie empfehlen, dass der ein guter Mann ist? Ich nicht. Aber die Arme ist hungrig. Sie braucht Liebe, oder? Und die Mutter spielt. Und ich frage die Mutter, weil sie kommt zu mir zu beraten, und sage ich, wenn Ihnen Gott die Fähigkeit geben würde, an Ihrer Tochter ein Schräubchen zu drehen, dass sie den Mann lässt, würden Sie das Schräubchen drehen? Was antwortet die Mutter, ohne zu überlegen? Ja, sicher. Für wen? Für sich. Ist das Liebe? Könnte Gott an unserem Schräubchen drehen? Nicht wirklich, er hat uns so gemacht, dass er auch er nicht drehen kann am Schräubchen. Es muss unser Akt sein, des Vertrauens. Und sie hat es nicht gleich verstanden, aber nachdem sie den Vortrag gehört hat, hat sie gesagt, jetzt fange ich langsam an zu verstehen, was du meinst. Dominanz ist teuflisch. Und wir alle lehnen sie ab. Sie kommt nicht von Gott. Was ist in der Liebe, das die Dominanz ausschließt? Was ist in Gottes Liebe da, dass er bei maximalem Interesse, er sieht, ich renne den Hang hinunter in mein Verderben und er steht höchstens mit einem Wort im Weg oder mit einer Eselin und er sagt, hörst du? Aber kann er mich hindern, herunterzugehen? Wird er es tun? Nein, weil er mich nicht liebt, doch gerade weil er mich liebt. Er kann nur mein Vertrauen gewinnen. Gewinnt Gott mein Vertrauen nicht, hat er mich für immer verloren. Ist der einzige Weg. Es geht nur durch Gewinnen des Vertrauens. Und jetzt müssen wir schauen, Gott kann unser Vertrauen nur gewinnen und er kann uns den Weg runterlaufen lassen und ins Verderben laufen lassen gehen, weil er uns liebt. Wir als Eltern können das nicht. Wir müssen dominieren. Was hat Gott in seiner Liebe, das ihn hindert, zu dominieren? Das er nie tun kann. Er hat 100% Freiheit. Geben. Er gibt 100% Freiheit. Wie viel Prozent Respekt ist das? Wie viel Gewalt zum Guten? Wie viel Zwang zum Guten? Wie viel Zwang zum Guten? Kein Zwang zum Guten. Es gibt nur einen Zwang zum, als Konsequenz, dass man Zwang ausübt. Ja? Gott sagt, mit dem Maß du misst, wirst du auch gemessen werden. Ja? So, der Mensch, wenn er Freiheit gibt, hört er mit dem Interesse auf, interessiert mich nicht mehr, will nichts mehr zu tun haben und versucht gleichgültig zu sein. Ist Gleichgültigkeit Liebe? Nein. Macht Gleichgültigkeit krank? Nein. Weil bei Gleichgültigkeit unternimmst du nichts gegen den anderen. Ja, Gleichgültigkeit macht nicht krank. Weil du wendest keine Gewalt an, um die Freiheit eines anderen zu beschränken. Weil die Krankheit entsteht aus dieser Unfähigkeit. Wie viel Freiheit können Sie lassen den Leuten, die Sie gern haben? Da antwortet mir jeder Atheist, das geht nicht. Jeder Mensch hat so viel Verstand zu wissen, dass er dem anderen die Freiheit nicht lässt. Lässt du deinem Vater die Freiheit, dich zu missbrauchen? Lässt du dem Nachbarn die Freiheit, dass er dir was stiehlt? Lässt du deiner Frau die Freiheit, dass sie krank ist oder fremd geht? Kannst du das? Warum kannst du es nicht? Nicht, weil ich sie liebe, das wäre schön. Weil ich von ihr abhängig bin. Schauen Sie, ich habe mich viel beschäftigt und das ist eines der schönsten Dinge, die ich dankbar bin, Gott, dass ich sie erfahren habe, ist das Verhältnis zwischen Freiheit und Abhängigkeit. Ist Freiheit und Abhängigkeit oder Unabhängigkeit dasselbe? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und ich habe einen Beweis, warum nur Gott allein die Liebe sein kann. Und Sie denken jetzt nach und sagen mir die Antwort. Hier ist Gott. Warum ist nur er in der Lage, 100% Freiheit, bei 100% Interesse zu geben? Weil Das ist eine wunderbare Antwort. Gott kann Freiheit nur deshalb geben und kann nur deshalb die Liebe sein, weil er unabhängig ist. Also, jetzt nehme ich mich und Sie, aber ich gebe mich gern immer als Beispiel. Hier bin ich und hier ist meine Frau, die manchmal lieb ist und manchmal nicht. Und hier sind die Kinder, die Geschwister, die Hund, der Katze, was auch immer. So, und was muss ich denen geben, damit mein Nervensystem gut funktioniert? Was muss ich meiner Frau geben? Was beinhaltet die Liebe zu meiner Frau? Ja. Es sind nur zwei Grundsätze in der Liebe. Okay? Ich sollte mein Leben für sie lassen, ja? Während sie wie viel tun kann, was sie will? Alles tun kann, was sie will. Wer von uns kann das? Wer von uns kann das? Schaut, das ist, wir können es nur deshalb nicht, weil wir von der Frau abhängig sind. Oder vom Kind. Oder wen auch immer wir haben. Mann und so weiter. Wäre ich von Gott abhängig und sage, hier nehme ich von Gott, ja? Dann wie viel Liebe könnte ich meiner Frau geben? Genau das, was ich von Gott geholt habe. Wäre doch selbstverständlich. Wenn ich von Gott 100% Freiheit bekomme, dann kann ich meiner Frau genauso viel geben. Also bin ich an einer Stelle abhängig und an einer anderen unabhängig. Wer abhängig ist von Gott, ist unabhängig von seinen Nächsten. Gefällt euch das? Ich finde es super. Kann ich Gottes Freiheit je einschränken? Kann ich? Wie häufig versuche ich es meiner Frau? Ich sage Ihnen, die Katzen sind manchmal unser Problem. Ich bin nicht gewohnt mit Tieren im Haus gewesen, nie. Aber meine Frau, die liebt die Katzen und jetzt habe ich es ja zugelassen. Aber so manche Sachen stören mich. Ja, stören mich wirklich. Und dann sehe ich das, was mich stört. Und in dem Moment kommt meine Liebe hoch. Ja? Und es sind Kleinigkeiten. Und dann kommt mir so ein Gerstenkorn am Auge raus. Aus lauter Liebe. Weil ich würde meine Frau gern so machen, wie es richtig ist. Wäre es nicht gut? Ich habe schon 35, 34 Jahre versuche ich es. Ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Weil, hätte mich Gott nicht vor 13 Jahren bekehrt, dann wüsste ich nicht, ob ich noch am Leben wäre. Aber ich versuche, mehr von Gott zu nehmen und immer mehr unabhängig zu werden von meiner Frau. Das ist der einzige Weg, aus jeder Krise rauszukommen. Meine Frau muss dürfen alles tun, was sie will. Natürlich gibt es Konsequenzen, was sie tut, oder? Geht sie fremd, sage ich, du armes Wesen, jetzt hast du dich von dem größten, schönsten Verhältnis entfernt, jetzt musst du die Konsequenzen tragen. Nicht? Und ich kann wie zu ihr sein, genauso lieb, genauso sachlich, weil sie hat mir wie viel geschadet? Gar nichts. Sie hat ja nur sich geschadet. Mir nicht. Und dann könnte ich sagen, oh, ich habe großes Interesse, dass du deine Sache wieder gut machst. Ja? Aber es gibt Situationen, wo ich sage, es ist besser die Scheidung, wie das wieder gut machen. So, lasst uns das wirklich klar machen. Wir Menschen müssen von allen unseren Mitmenschen unabhängig sein, weil wir müssen ihnen eine Liebe geben, die 100% Freiheit lässt und auch wenn der andere mich tötet. Weil so hat es Jesus getan. Hat er es getan oder nicht? Hat er sich gewehrt? Nein, er hat gesagt, hier, wir tun das Ohr wieder zurück, Petrus. Er hat gesagt, lass es geschehen. Er hat gesagt, ich habe mein Angesicht nicht vor Speichel geschont. Ich habe es hingegeben. Jesus hat nie etwas im Leben persönlich genommen, weil er wusste, er gehört nicht sich selbst. Die, die ihn kreuzigten, hat er Freiheit gelassen. Er hat dem Petrus die Freiheit gelassen. Er hat dem Judas sogar die Freiheit gelassen, sich das Leben zu nehmen. Er hat niemanden im Leben eingeschränkt, weil er sagt in Jesaja 58, lass los alle Last. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Wir halten unsere Partner mit Unrecht gebunden und sind krank, weil wir nicht fähig sind, diese Liebe zu geben. Jeder, der zeigt und Unfreiheit geben kann, beweist, dass er nicht von Gott ist, an diesem Moment, in dieser Stelle. Können wir das verstehen? Und ich möchte von Gott alleine essen. Ich möchte eines Tages so liebevoll, nur noch so denken, dass ich meine Frau im Mittelpunkt habe und nicht mich. Glaubt ihr, das ist eine leichte Übung? Da muss ich noch öfters zum Kreuz. Da muss ich noch öfters dahin gehen und sagen, Herr, du musst dieses elende Ding, diesen Betrug in meinem Herzen, diese Sache, dass ich denke, ich bin Gott, das muss weg. Es stirbt natürlich nur langsam. Aber ich bin so dankbar, ich hoffe, in 13 Jahren ist so manches tot. Und ärgert mich nicht mehr und führt mich nicht mehr, um ein dominanter Mensch zu sein. Die Gewalt in unserem Herzen macht uns krank. Dass wir unfähig sind, über andere zu bestimmen, macht uns krank. Weil wir nicht die Freiheit geben können. Die 90% aller unserer Krankheiten kommen, weil wir die Mutter nicht sterben lassen, weil wir die anderen nicht lassen zu sein, wie sie sind, weil wir sind von ihnen abhängig. Und es ist nicht einmal erkannt, dass das unser großes Problem ist. Das Problem des Menschen ist die Unfähigkeit, das hier zu tun. Da draußen stehen 90%. Die Wurzel allen Übels ist die Unfreiheit. Wussten Sie das? Das hat Satan eingeführt. Das kann nur Gott. Kann Satan jemandem das tun, geben? Kannst du das von einem Menschen nehmen? Kannst du es? Nein. Deshalb ist es doch selbstverständlich, dass nur eine Nehmestelle ist. Wenn ich in meinem Geist so frei sein muss, dass ich jedem zulasse sein Recht, dass ich das Recht und das eines niemanden einschränke, dass ich einer Mutter sagen kann, deine Tochter ist 18 oder 17 oder 19 und sie kann den falschen Mann heiraten und du schaust zu, weil du erlaubst der Tochter, weil das ist eine wichtige Lehre für sie. Wie viele Mütter können das? Ich habe diese Geschichte einer sehr gläubigen Frau. Sie hat viele Prüfungen bestanden. Seit 17 Jahren ist sie gläubig. Auch das, ihr Mann wollte sie mit der Gabel töten, um des Glaubens willen. Sie hat sich vor nichts gefürchtet. Aber jetzt nimmt die Tochter den falschen Mann. Und ich sage, du musst den Mann lieb haben wie dein eigenes Kind. Oh, sie sagt, ich will ihn nicht mal sehen. Sag ich, dann hast du ein Problem. Oh, der Berg ist zu hoch, sage ich. Der Berg ist klein. Es gibt noch höhere. Übersteig mal diesen, dann wird der nächste höhere kommen. Ja, im Glauben muss sie das tun. Und ich habe inzwischen gehört, ich habe schon ein Jahr lang nicht mehr mit ihr gesprochen, weil sie ist eine liebe Glaubensschwester. Und sie tut für die Mission so viel. Aber als es um ihr Kind ging und ihr Kind mit einem Mann zusammen war, den sie gebetet hatte, dass sie den nie kriegen sollte, und sie hat genau den genommen, Gott sei Dank, nicht? Das kommt ja gut. Damit sie lernt und die Tochter auch. Und ich hoffe, sie haben inzwischen gehört, dass sie die Tochter wieder angenommen hat zu Hause, weil sie sind auf die Hochzeit nicht gegangen. Sie haben gesagt, sie wollen davon nichts wissen und sie werden das nicht unterstützen und all das ganze Zeug. Und ich habe gesagt, ihr macht den Fehler eures Lebens. Weil ihr nicht versteht, was ihr tut. Nur für euch. Nur für dich. Ja, du willst das Gute, aber du willst das Böse. Du tust das Böse. Und ich habe gehört, die Tochter ist jetzt wieder zu Hause, ob sie den Zigeunerjungen auch mitgenommen hat. Sie hat ja ein Kind inzwischen. Das Kind nimmt sie noch an, aber ihn wollte sie nicht haben. Ich habe gesagt, das ist, wenn du den lieben kannst, so wie Jesus liebt, dann bist du frei. Ich habe gesagt, der Herr hat das so zugelassen, damit die beide gläubig werden, damit die beide erlöst werden und du stehst dem Herrn im Weg. Mit einer fixen Idee. Aber sie konnte es nicht kapieren. Ich habe ein Jahr lang und etwas mit ihr gesprochen. Immer wieder. Und jetzt hat sie mich nicht mehr angerufen. Hoffentlich hat sie es geschafft. Auf jeden Fall. Wir kommen zum Schluss. Was muss unser Ziel sein, damit wir alle Krisen bewältigen? Was ist das Ziel der Krisenbewältigung? Das Ziel ist die Fähigkeit zu haben, 100% Freiheit zu geben, oder nicht? Bei gleichbleibendem, 100%igem Interesse. Ist das etwas menschlich Mögliches? Ja oder nein? Menschlich möglich, mit unserer sündigen Natur, wie wir sind, ist das nie möglich. Deshalb müssen wir zuerst mal ans Kreuz, damit die Blindheit weg, damit wir Gott vertrauen. So, ich habe ein Ziel im Leben und ich habe das auch letztes Mal gemacht, aber ich werde es jetzt auch noch mal vorlesen. Ich habe vor einem Jahr ungefähr etwas Interessantes entdeckt. Ich bin ja sozusagen der Liebesdoktor, so habe ich den Spitznamen bekommen. Und ich hoffe eines Tages, ihm alle Ehre zu machen. Weil ich möchte der liebevollste, freundlichste und geduldigste Mensch sein, den Gott auf Erden hat. Das ist mein Ziel. Wirklich, ich meine es ernst. Seitdem ich das erfahren habe, ist das mein Ziel. Ist das ein schönes Ziel? Ja, ich hoffe, ich kann sie gewinnen, mit mir mitzugehen. Aber bevor ich das euch frage, am Ende, weiß nicht, ob ich das letzte Mal hier auch gemacht habe, aber ich tue es jetzt trotzdem. Ich habe das Liebeskapitel genommen. Sie kennen, welches das Liebeskapitel ist. Es wird immer bei den Hochzeiten vorgelesen. Ja? Ist ja so süß, das Kapitel, nicht? Aber mir ist etwas in den Sinn gekommen vor einem Jahr und etwas im Sommer auf einem Lager in Rumänien. Mir ist der Gedanke gekommen, dass ich anstelle der Liebe hier, ab Vers 4, 1. Korinther 13, ab Vers 4, dass ich meinen Namen einsetze. Okay? Die Liebe ist langmütig und freundlich. Und anstelle von der Liebe tue ich Horst. Der Horst ist langmütig und freundlich. Klingt es nicht gut? Ich finde es super. Es wäre so schön, wenn es Realität wäre. Ja? Zu wem ist der Horst langmütig? Zu wem? Zu den Guten oder zu den Schlechten? Sag nicht allen, das stimmt nie. Okay? Zu wem brauche ich Langmut? Nur zu denen, die nicht das Richtige tun. Die den Falschen heiraten, die Katzen auf den Tisch lassen, das sind die Leute, mit denen ich langmütig sein muss. Und das muss ich mir irgendwo holen, oder? Die Liebe ist nur langmütig für die, die Sünder sind. Für Gerechte braucht man keine Langmut. Einverstanden? Gott braucht im Himmel für seine Engel wie viel Langmut? Keine. Er braucht sie nur für uns hier. Okay? Deshalb sagt er, als der Mose ihn fragt, zeig mir, wie du bist, wie du aussiehst. Und dann sagt der Herr, du kannst mich zwar nicht sehen, aber meine Herrlichkeit will ich an dir vorbeigehen und sagen, Gott, langmütig und geduldig, ja, freundlich. Zu wem? Zum Sünder. Es geht um die Qualitäten Gottes gegenüber dem Sünder, nicht gegenüber dem Gerechten, weil der braucht das Ganze nicht. Ganz wichtig zu verstehen. Unsere Motivation der Liebe muss für den Ungerechten sein, nicht für den Gerechten. Der Horst ist langmütig mit seiner Frau, wenn sie Fehler macht und es nie kapiert. Okay? Das ist ja die Langmut. Wenn der andere es verstünde, dann wäre sie ja schon erledigt. Die Langmut ist dann, wenn der andere es nicht versteht und du bist dennoch geduldig und sagst, na ja, morgen, wenn nicht heute, wirst du es ja verstehen. Und ich werde dranbleiben. Ja, in Langmut. Und gleichzeitig bin ich freundlich. Du erhebst nie mehr die Stimme. Glauben Sie, Ihre Frauen kennen eure Stimmen? Meine Frau weiß ganz genau, wenn meine Motivation Liebe ist und wenn sie Egoismus ist. Sie hört es von Weitem. Sie sagt, jetzt sprichst du nicht aus dem Herrn. Und dann sage ich, doch, ich spreche aus dem Herrn. Weil ich kann es ja nicht haben, dass sie mir widerspricht. Und dann nachher sagt sie, naja, du gehst morgen in den Wald, dann kommst du zurück, dann wirst du schon sagen. Und das tut dann so weh, weil sie ganz genau weiß, ich werde aus dem Wald zurückkommen. Ich weiß es ja schon dann, wo ich ihr widerspreche, dass ich nicht richtig bin. Aber ich möchte es, bevor ich in den Wald gehe, einmal können, dass ich freundlich bin und langmütig, was auch immer ihr passiert, an sie denken, nicht an mich. Ich übe es seit 13 Jahren und ich habe eine große Hilfe. Meine Patienten helfen mir. Wenn ich deren Krankheiten sehe, sage ich, Herr, bewahre mich. Ich will lieben. Ich sehe in der Liebe so eine große Chance. Ich möchte wirklich lieben, nicht nur um gesund zu sein, sondern um frei zu sein. Man kommt nach Hause und ist glücklich, weil man kommt zu jemandem, ganz egal wie man ihn anfindet. Man ist freundlich, weil man kommt für ihn nach Hause. Man kommt ihm zu unterstützen, man kommt ihm zu helfen, unter die Arme zu greifen. Man kommt nicht nach Hause, um etwas zu erwarten. Der Horst ist langmütig und freundlich. Der Horst ist nicht eifersüchtig. Der Horst treibt nicht Mutwillen. Und der Horst bläht sich nicht. Das meint nicht diese Blähungen, das ist der Stolz. Das ist der Stolz. Ja? Was glaubt ihr, wie schwer ist es, sich nicht zu loben? Leicht oder schwer? Ich sage euch, eines der größten Sünden der gläubigen Menschen ist der Selbstlob. Es fällt mir so auf. Und ich sehe es ja auch. Eines Tages stand ein Mann vor mir, der sagte, ich habe mich mit dem getroffen und das habe ich gemacht und das. Und er hat sich so wichtig getan, wie wichtig er ist. Und dann habe ich gesagt, Mai, das bin ich. Wisst ihr, man will sich ja loben. Das tue ich und jenes tue ich und dort war ich und jenes. Und warum? Weil ich brauche ja die Anerkennung von den Menschen. Ich stehe ja auf dem Thron. Ja, es ist ganz schwierig, sich nicht aufzublähen, sich nicht zu loben. Ich sage es euch, es ist ein Kampf, dass der Horst sich nicht aufbläht. Und er stellt sich nicht ungebärdig, das heißt, er benimmt sich nicht unanständig. Er sucht nicht das Seine. Das ist der hauptzentrale Punkt der Liebe. Er sucht das Gut des Anderen. Der Horst lässt sich nicht erbittern. Und der Horst rechnet das Böse nicht zu. Der Horst freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Er freut sich aber der Wahrheit. Ihr seht, der Horst hat auch einen Verstand. Der kann unterscheiden zwischen gerecht und ungerecht. Das ist die Liebe. Der hat Verstand. So. Der Horst verträgt alles. Der Horst glaubt alles. Der Horst hofft alles. Und der Horst duldet alles. Der Horst hört niemals auf. Ist das Schönste, oder? Das Einzige, was uns in den Himmel bringen wird, ist diese Visitenkarte. Ja? Die Menschen, die den Namen Jesu geschrieben haben auf ihren Stirn, haben das geschrieben. Weil war Jesus so oder nicht? Ja. Und ich möchte wirklich so werden. Ein junger Mann hat mal nach meiner Predigt oder Vortrag kam er zu mir und sagte, ich werde jetzt nach Hause gehen und werde mir diesen Spruch an die Wand übers Bett hängen und ich werde überall, wo Liebe steht, deinen Namen eintragen. Und dann habe ich gesagt, Junge, du hast was nicht verstanden. Aber er hat mich auf eine wunderbare Idee gebracht. Ihr wisst ja, alle bringen mich auf gute Ideen. Er hat mir gezeigt, wie einfach es ist, nach Hause zu gehen und vielleicht diesen Text zu nehmen und den Namen der Frau einzutragen. Und nach Möglichkeit in großen Ziffern an die Wand, sodass es ja jeden Tag sieht. Und dann, wenn sie kommt, dann sagst du nur, ja, wäre doch schön, oder nicht? Ich weiß nicht, wer von Ihnen will, aber ich empfehle es euch. Dadurch, dass ich es fast jeden Tag oder jede Woche verkündige, sage ich es mir jeden Tag vor. Aber ich will es auch wirklich tun. Und manchmal hilft es, wenn man es aufschreibt und an irgendeine Stelle tut, wo man hin und wieder aufguckt. Ich habe auf meinem Schreibtisch so manchen Bibeltext mir gesammelt, wo ich gesagt habe, der, wenn ich mal in Not bin und ich knie dort nieder und dann sehe ich den Text, sage ich, wow, super, dieser Text hat mir damals Kraft gegeben, jetzt gibt er mir wieder Kraft. So, es ist nicht schlecht, sich ein paar Dinge irgendwo hinzutun, wo man Kraft schöpft auf dem Worte Gottes. So, wenn ihr wollt, könnt ihr das euch irgendwo hinschreiben und irgendwo hin tun, wo ihr hin und wieder schaut. Nicht, dass euch das retten wird, weil es wird euch nur retten, dass ihr zu Gott geht und das könnt. Aber was glaubt ihr, wie wird sich eure Verhältnis verändern, wenn diese Liebe unser Herz erfüllt wird? Wie wäre unsere Kommunikation mit unseren Mitmenschen? Versteht ihr? Wir werden doch, ich sage euch, das muss in unserer Gemeinde geschehen, das muss unter den Christen geschehen, bevor Jesus kommen kann. Die Menschen müssen erkennen, das sind liebevolle Menschen, die verstehen, guck dir sie an, wie sie kommunizieren. Du kommst in die Gemeinde rein, jeder ist höflich, jeder ist freundlich, jeder bietet dem anderen den Platz an, er hält den anderen höher als sich selbst. Da ist keiner mehr mit Rechthaberei, da ist keiner mehr, der versucht, den anderen zu bestimmen. Wäre das nicht der Ort, wo Gott wohnt? Ja oder nein? Ich glaube, das ist der Ort, wo Gott wohnt. Und ich glaube, das muss unser Herz werden. Es fängt mit einem an. Deshalb meine Frage hier, ich weiß ja, letztes Mal haben doch, wer war letztes Mal hier und hat die Hand gehoben, er will der Liebevollste werden, so wie ich? Hat es noch jemand? Ah, da sind zwei Leute. So, alle anderen waren nicht da, haben die Hand nicht gehoben? Dann machen wir es jetzt. So. Wer möchte? Aus Herzen, nicht nur, weil es so schön ist. Wer will wirklich der liebevollste Mensch werden, den Gott auf Erden hat? Also, die Welt wird sich verändern. Und wer hat den meisten Nutzen davon? Wir. Und unsere Mitmenschen werden es sehen. Und dann kommt der Himmel tatsächlich durch uns Menschen auf Erden. Er kommt zu uns. Und wir können nicht nur Heil verbreiten, sondern auch Gesundheit. Deshalb ist die Gesundheit und das Heil und die Liebe unzertrennlich verknüpft. Wer lieben kann, ist gesund. Das ist gefährlich, sagen manche zu sagen, aber es ist die einzige Wahrheit. Weil wer lieben kann, ist mit Gott verbunden. Und wer mit Gott verbunden ist, macht sich selbst nicht krank. Er kann vom Teufel krank gemacht werden, ganz klar. Aber er kann sich selbst nicht krank machen. Und ich hoffe, dass wir das lernen. Dass die Liebe das Wichtigste ist in der Gesundheit. Die Liebe führt zur Freude. Und die Freude ist das, was unser Leben regelt. Und zwar alles, was in unserem Leben stattfindet, wird durch die Liebe geregelt. Und deshalb freue ich mich, dass mir Gott geholfen hat, das zu verstehen, dass die Krankheit eine Folge ist unserer Lieblosigkeit. Im Grundsätzlichen, im Großen. Und unsere Lieblosigkeit muss ans Kreuz. Und würde unsere Lieblosigkeit ans Kreuz kommen, dann werden wir eines Tages, indem wir lernen, das Vertrauen auf Gott, dahin kommen und ein Kanal sein für das Wohl unserer Mitmenschen und für das Wohl der Erde. So, ich freue mich, dass ich hier war dieses Wochenende. Ich hoffe, dass wir das ernst nehmen. Ich verspreche euch nicht Gesundheit von mir. Die Bibel sagt es. Gott verspricht es. Wenn wir sein Gesetz ausüben, dann können wir uns nicht mehr krank machen. Und sollten wir krank werden, weil Gott uns eine Prüfung schenkt, dann werden wir das tragen können. Und es wird uns nicht kaputt machen. So wie es den Hiob nicht kaputt gemacht hat, wird es auch uns nicht kaputt machen, sollten wir geprüft werden. Aber wir können nicht geprüft werden, bevor wir nicht die Liebevollsten sind. Weil was soll man prüfen an uns? Ja? Wo soll man getestet sein, dass wir alles aushalten? Konnte der Hiob alles? Ja, er konnte es. Und wir werden die Geschichte im nächsten Quartal studieren. Unser Vater, der du bist im Himmel, wir danken dir für diese Tage, die wir hier verbringen durften und die Stunden. Du hast an unseren Herzen gearbeitet. Du möchtest, dass wir Menschen werden, die verstehen das Leben, die nicht nur geistlich, sondern auch weise sind, die verstehen, was sie tun, die vorher nachdenken, bevor sie reden. Menschen, die dich kennen und dich richtig darstellen können. Du hast gesehen unsere Hände und unseren Wunsch, deine Menschen zu sein hier auf Erden. Die Menschen, durch die du den anderen zeigen kannst, wie du bist. Und wir wollen diese liebevollsten Menschen werden, die geradlinig gehen, die nicht zu kaufen sind, noch zu verkaufen, die zu den Grundsätzen stehen, wie die Nadel zum Nordpol. Wir wollen Menschen sein, die diese Liebe, alle Beschreibungen, die wir gelesen haben im 1. Korinther 13, als Wesenszüge haben. Wir wollen diese Visitenkarte und wir bitten dich, lehre sie uns, bis wir sie eines Tages ausüben können. Zur Hilfe von vielen Menschen und zu deines Namens Ehre. Amen.